Ihr hört Comic Review Ausgabe 250 mit dem Buch Krieg der Welten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal zum Thema Krieg der Welten. Ich habe mir wieder einen Gast ins Boot geholt. Nicht den Autor, sondern einen anderen Künstler, einen ganz speziellen Künstler. Hallo Helga.
Ganz speziell.
Könnte man jetzt ein bisschen negativ, so ein bisschen, ja, ganz.
Ja, klingt so ein bisschen wie nett. Speziell. Oder?
Ja, den nee, nettesten, den ich finden konnte.
Ich freue mich, hier zu sein. Langsam ja auch gar kein Gast mehr, sondern ich gehöre ja fast schon zum Inventar. Also na gut, das ist eigentlich Hunting Down Comics. Hier bin ich, bei Comic Review bin ich ja doch nicht so oft vertreten.
Wird
ja,
aber ich freue mich über dieses, wieder.
Genau, ich freue mich auf dieses Buch auf jeden Fall, das mit dir zu besprechen. Weil das natürlich ist ja eigentlich ein absoluter Klassiker der Weltliteratur, könnte man sagen. Und das ist halt hier die, ich weiß gar nicht, ist das die erste Graphic Novel, die es zu dem Thema gibt? Hast du da noch was anderes gefunden?
Ich glaube,
kann man sich
ja
kaum vorstellen.
Also ich habe es auch nirgendwo gefunden und mir war es auch nicht bekannt. Zumindest ist es von einem Deutschen, das ist ja auch schon mal viel wert. Thilo Krapp lebt ja nicht auch in Berlin. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Auch in Berlin, lebt quasi in der gleichen Kiste wie Helga, kennen sich trotzdem nicht. Seltsam, seltsam, seltsam.
Was? Nee. 4 Millionen Leute noch nie über den Weg gelaufen.
Echt, das ist eigentlich seltsam.
Und sehr seltsam.
Thilo Krapp, den, wenn man den sieht, den vergisst man auch so leicht nicht. Ich werde natürlich auch nochmal ein Interview mit ihm. Ich habe das, da bin ich auf ihn aufmerksam geworden, ehrlich gesagt. Deutschland Radio Kultur hat ein Interview gegeben, kann man da auch nachhören, ist dann im Beitrag auf Comic Review entsprechend verlinkt. Sehr sympathisch und da hat er für sein Buch Werbung gemacht.
Ja, also muss man nochmal kurz sagen, das ist halt immer das Coole, wenn man sich solcher Themen annimmt, ne? Weil das ist ja wirklich so, dass die Mainstream-Medien, sage ich mal, so weitgehend sich von Comic immer fernhalten, aber sobald man, sage ich mal, eine Graphic Novel über hier zum Beispiel Biografien oder sowas, dann, also das sind ja sehr cool auch immer von Reinhard Kleist die Sachen, also wenn es um Cash geht oder um sonst was oder um irgendwelche so eine Themen oder halt auch Weltliteratur, die nochmal grafisch umgesetzt wird, da kriegt man natürlich dann gleich irgendwie Sendeplatz. Das ist, glaube ich, auch also so rein aus, so aus der Sicht eines Autors ist, glaube ich, immer auch ein Vorteil, sich solcher Themen anzunehmen.
Ja, ich glaube, also seltsamerweise, bei mir trifft das ja nicht zu, aber der Schnittmengenkreis wahrscheinlich derjenigen, die Deutschlandradio oder Deutschlandradio Kultur oder irgendwas in der Richtung hören, sind nun wahrscheinlich doch die etwas Älteren. Und damit bin ich schon wieder ziemlich alt, wobei ich das in meiner Kindheit durch meinen Vater auch immer mithören musste. Da fand ich es grausam. Mittlerweile bin ich einer der besten
Sender.
Die Musik
ist halt oft sehr scheiße, so muss man sagen.
Bei der Musik, ich bin wirklich, das ist doof. Das hat man, glaube ich, bei Hunting Down auch schon mal. Ich bin jemand, der eigentlich de facto gegen null tendiert Musik hört. Deswegen liebe ich diesen Sender. Es gibt eine Sendung, jetzt machen wir Werbung für Deutschlandradio, aber kann auch, passt dazu, die Classic Pop etc. samstags von 10 bis 11.
Klar.
Die ist auch
die
cool.
Die Spezialsendungen sind super, ja.
Zwar von, manchmal auch von hier quälende Katze oder eine gequälte Katze bis wirklich tolle Musik, aber die Vielfalt macht's und das ist halt super. So, zurück zum Thema.
Ja, ansonsten ist halt Fahrstuhlmusik, dann haben wir es jetzt aber auch abgeschlossen. So, das ist halt so, es kommt einem vor wie so GEMA-freie Musik und das ist manchmal wirklich ein bisschen nervig, die Inhalte, aber sonst richtig super. Genau, aber wie du schon meinst, keine Werbung. Ist bloß so, dass man wirklich viel, wenn man zeichnet, immer nebenbei hört und da finde ich halt auch Deutschlandradio und Deutschlandradiokultur halt immer super. Ja, mein Gott, jetzt haben wir es so oft erwähnt. Bitte lass uns zum Comic kommen.
Bitte jetzt darf Deutschlandradio den Scheck, das kriegt mal ein Jahr GEMA, GEZ umsonst. Oder
lass uns einfach so machen, wer jetzt nochmal Deutschlandradio sagt, der muss 10 Euro zahlen.
Ins Phrasenschwein, der darf dem Nächsten einen Comic von der Wunschliste schenken. So, Krieg der Welten oder der Krieg der Welten. The War of the Worlds von H.G. Wells. Ein Buch, und das ist das Besondere, das es schon ewig lange gibt.
1898.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist über 100 Jahre alt und trotzdem so frisch und neu, wie es irgendwie vom Thema her sein kann. Es gab oft diverse Filme. Ich kann mich noch in meiner Kindheit erinnern, gab es, ich glaube, das war die Verfilmung, eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die ich geguckt habe. Genauso von einer meiner Lieblingsfilme, auch der Klassiker in Schwarz-Weiß. Ebenfalls im ARD lief das irgendwann mal. Die Zeitmaschine, ebenfalls von H.G. Wells. Großartig und die könnte ich mir heute noch angucken und ist immer gut. Es gab da mal irgendwie eine modernere Verfilmung davon. War jetzt auch okay.
Oder so, ne?
Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, die war nicht so. Ein Buch, das, wenn man sich überlegt, das war zu einer Zeit, da war Technik eigentlich noch gar nicht so das große Thema und man hatte dann...
Anfang der Industrialisierung, könnte man sagen, ja. Genau. Also ich wollte noch ganz kurz vielleicht einhaken, weil du gesagt hast, das ist immer noch aktuell und ich glaube, das bleibt halt auch so lange aktuell, bis wirklich mal Marsian auf der Erde landet. Also es ist halt einfach so ein Thema, das, ja, es ist halt einfach Science Fiction, ne? Und dadurch, dass es halt noch nie zu diesem Kontakt kam, ist es halt einfach eine Sichtweise, was könnte passieren, wenn Außerirdische auf der Erde landen. Und es wird ja halt, weiß nicht, von Independence Day über jede Menge anderen Filme wird es ja immer wieder verfilmt, also geschrieben, gezeichnet, was auch immer. Es ist halt ein Thema, was einfach die Leute interessiert natürlich.
Wobei, wir hatten ja vorhin gesagt, ist es die erste Umsetzung in Comicform als Graphic Novel? Wie gesagt, ich kenne keine andere. Aber ich habe gerade mal geschaut, es gibt so eine Handvoll Umsetzungen aus den 55er, 73, also diverse Sachen sogar. In das lustige Taschenbuch hat es, sag mal, so eine Adaption dieser Geschichte geschafft. Mhm. Zuletzt die neueste lief beim Boom Studio, War of the Worlds, The Second Wave. Also immer mal wieder greifen die Leute das Thema auf, aber, und insofern sind wir vielleicht schon ein wenig der Besprechung voraus, Thilo Krapp hat es hier ein wenig, sagen wir mal, angepasst. Also er hat sich ein paar Freiheiten genommen. Ich kenne zugegebenermaßen das Buch. Ich weiß nicht, hast du das Buch jemals gelesen? Oder ich kenne das Hörspiel und ich kenne, glaube ich, diesen, wie gesagt, Klassikerfilm. Und in dem Hörspiel, wenn man, glaube ich, bei YouTube, wenn ich dran denke, werde ich es nochmal verlinken, gibt es sowohl auf Englisch, glaube ich, auch auf irgendeinem zeitgenössischen Kanal vom WDR oder so, um nicht das andere böse Wort zu sagen. Nee, WDR gerade, das glaube ich. Wäre ich fast in die Falle getappt, in meine eigene oder in deine aufgestellte. Nee, aber jedenfalls, und da kann man, eine Stunde lang geht das und zuletzt habe ich es beim, es gibt für Kinder und Jugendliche sehr zu empfehlen, Kika Kinderradio kann man als Podcast abonnieren und da hatte mein Sohn auch ein Wissenspodcast zum Thema Radio und selbst da hat dieses Hörspiel, dieser Klassiker, der ja auch von H.G. Wells damals, glaube ich, damit gesprochen worden ist in den Staaten, entsprechend 38 sozusagen, also nicht um 38er, mitgemacht und für extremes Aufsehen gesorgt und der Punkt war, wie es in dem Hörspiel, also für die Kinder, aufbereitet, wie konnte es dazu kommen, weil am Anfang wurde halt gesagt, das ist ein Hörspiel und das geht eine Stunde und früher gab es halt nur eine Handvoll Sender, wenn überhaupt und
genau, das Problem ist halt 1938 gelaufen.
Genau, das quasi Exklusivprogramm.
Wo man natürlich dann auch völlig, also weiß ich nicht, Fernsehen war eine absolute Seltenheit, also man hat wirklich auch seine Informationen und so, wenn nicht aus der Zeitung, halt dann
Internet, nur wenn Netzabdeckung da war, die quasi bei Null lag.
Genau, und das Geniale war halt einfach, dass es eigentlich wie so eine, ja, wie so ein Bericht oder wie so ein, ja, also fast wie eine Nachrichtensendung eigentlich aufgebaut war, ne?
Genau, und das Problem war, wie gesagt, man hat es am Anfang gesagt und am Ende, aber jeder, der halt 5 Minuten später eingeschaltet hatte, hörte quasi eine Radioreportage und diese Klassikerreportage ist auch wirklich so aufgebaut, du hörst halt Wissenschaftler, ja, da ist irgendwas auf einem, ich glaube, auf einem, ich sag mal, Maisfeld irgendwo gelandet und dann kommen die Leute hin, da kommen Autos hin und alle gucken sich das an und plötzlich kommt aus dieser Kapsel etwas raus und das sind ja Außerirdische vom Mars und natürlich gibt es dann auch ein paar Ausfälle bei den Reportern und das hörst du alles so live mit und dann versucht das Sendestudio sie wieder zu erreichen und dann kriegt man wieder Kontakt und das machte es damals, ja, das macht diese klassische Historie halt begreiflich.
Genau, und das ist einfach, man muss nochmal sagen, das ist einfach, die Idee ist halt so genial, halt, dass das wirklich, ja, dann im Endeffekt, also ich hatte nochmal nachgeguckt, wohl vor allem an der Ostküste der USA teilweise zu einer Massenpanik geführt hatte, aber ich hatte nochmal so ein bisschen überlegt, ich glaube, das Einzige, was mir eingefallen ist, was nochmal so einen vergleichbaren Effekt hatte, für mich oder für, also für mich jetzt, ich habe schon ein bisschen mehr gewusst, aber Blair Witch, ne? Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, damals, das war auch vom Marketing her so gut gemacht, dass wirklich ganz viele damals, als man den im Kino gesehen hatte, also als ich ihn sogar gesehen habe, als das Ding eigentlich schon lange sozusagen raus war und es war ja auch die deutsche Übersetzung und so dann, aber selbst da haben manche noch, die aus dem Kino gegangen sind, gedacht, es wäre wirklich Material, was
so dieses Found-Footage, ne? Also ja, im Wald gefunden und dann noch zum Film. Ich meine, im Nachhinein ging mir ähnlich. Also ich fand den Film super, jetzt nicht gruselig super und es war auch irgendwie klar, dass das nicht, also gefühlt so, man hatte das den Verdacht, dass das kann jetzt nicht so, weil man hat das nicht gefunden, das war es nicht, logischerweise. Aber
es
trotzdem,
war halt so ein Internetphänomen.
Es hat einen, glaub, ja genau, es hat einen mitgenommen, es hat einen abgeholt und das haben die wirklich gut gemacht und das geht in die gleiche Kerbe. Aber wir schweifen schon wieder ab. Es soll um Der Krieg der Welten gehen.
Kann ich noch mal ganz kurz ausführen, bevor wir jetzt, bevor wir anfangen, nochmal genau auf die Geschichte einzugehen. Ich wollte noch ganz kurz nochmal zwei Sachen zu Thilo Krapp nämlich sagen, weil man ihn vielleicht auch schon kennen könnte durch seine Illustrationen. Also er hat zum Beispiel auch einige so Buchcover gemacht, hatte ich gesehen. Und unter anderem auch, genau wie ich ja auch, also 3-Fragezeichen-Bücher illustriert bei dem CBJ-Verlag allerdings. Ich mache ja die für Carlsen. Und er hat, ich glaube, das ist sein erstes so richtig, so seine erste Graphic Novel, sage ich mal. Aber er macht auf jeden Fall auch so ein paar Werbecomics. Also könnt ihr selber sonst nochmal auf der Website gucken von ihm. Genau, aber jetzt können wir auch gerne wieder weiterreden.
Genau. Und das Problem, was ich mit diesem Buch hatte, wie gesagt, man kennt die Geschichte. Man hat so die grobe Vorstellung von dem, was dort abgeht. Es steht zwar drauf, dass er sich ziemlich eng an diese Buchvorlage hält, aber gefühlt, wie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Das ist mein großes Mangel. Ich hätte es vielleicht nochmal lesen sollen. Das ist bestimmt auch so nicht sehr umfangreich. Hier ist es halt so, dass Robert, es ist eine Hauptfigur gibt, jemand einen Namen, der einen durch die Geschichte führt. Mhm. Quasi aus dessen Blickwinkel, aus dessen Augen man das sieht, man merkt schon von der Art des Erzählens, okay, das ist so aus der Retrospektive betrachtet.
Wie so ein Tagebuch, könnte
genau, sagen, so ein Tagebucheintrag. Ne? Und
Robert heißt der Typ.
Wer, wie gesagt, das Hörspiel kennt, der weiß auch, wie es ausgeht. Und das fand ich halt spannend zu beobachten, obwohl man den roten Faden, die grobe Richtung kennt, wie diese Umsetzung von Thilo Krapp macht. Und ich muss sagen, ich habe 2-3 Anläufe gebraucht, um das Buch zur Hand zu nehmen. Aber einfach aus dem Grund, weil wenn ich eine Geschichte schon kenne, tue ich mich manchmal schwer, dann doch nochmal reinzuschauen und die zu lesen. Und dann habe ich es dann trotzdem kaum aus der Hand gelegt. Es liest sich gut, also man kann das an einem Abend problemlos lesen. Man kann es auch auf 2 aufteilen. Ich habe es, glaube ich, am 2. gelesen und hatte zu keinem Zeitpunkt so dieses Gefühl, ach, kenne ich schon, ja, jetzt passiert das und das, sondern eher so dieses, ja, was passiert als nächstes? Also du hast dieses klassische Szenario, ganz einfach, am Anfang so dieses, ja, also die erste Eröffnungsseite, so ein bisschen im Stile von Jules Verne, die Menschheit begibt sich auf neue Wege, auf Entdeckung, die Industrialisierung startet, die Eroberung von Kontinenten und ja, dann die gleichzeitig aber auch, und das finde ich, das merkt man, wenn man es kennt, weiß man es, wenn man es nicht kennt, sollte man das Buch lesen und am Anfang nochmal gucken. So ein Hinweis, quasi, was mit den Alien am Ende passiert, finde ich toll gemacht und dann ganz langsam erzählt, so ein Observatorium. Irgendwo im, die sagen, wo das ist, aber spielt auch keine Rolle. Da beobachten sie den Mars und da gibt es so wie Sonneneruptionen und irgendwas bricht dort aus und das beobachten sie immer und immer wieder und du denkst so, du weißt schon, okay, es muss irgendwas mit diesen Aliens zu tun haben, die früher oder später auf der Erde landen und dann landen die auch dort und
genau, das sind halt diese Abschüsse der Kapseln sozusagen genau, gewesen, die dort zu
sind diese Kapseln. Waren, ja. Da fand ich wiederum das halt ein wenig skurril umgesetzt. Auf der einen Seite hatte ich so, dass es gibt mal zum Zeichnerischen, also aus meiner Sicht jetzt. Wie gesagt, ich bin da auch immer noch ein Laie und deswegen sollte sich das auch keiner zu Herzen nehmen. Ich finde, der ist ja dieser ältere Professor, der dieses Planetarium leitet. Der wirkt auf der einen Seite alt, aber wenn man ihn nah hat, habe ich überlegt, ob es eine andere Figur ist. Also wenn von nahen fehlen mir so ein bisschen die Falten, der wirkt gleichzeitig jung. Und was ich auch lustig fand, diese Kapsel landet ja auf dem Feld. So muss man sich wie so eine übergroße Patronenkapsel vielleicht vorstellen oder so eine Rakete, also wie so ein großes Geschütz. Und hinten raus dreht sich dann...
Ja, ehrlich gesagt, also genau, mir kam es ehrlich gesagt vor wie ein riesengroßes Marmeladenglas, weil das ist also so irgendwie fast ein bisschen niedlich gemacht. Das sind halt so eine Kapseln aus dem All, aber dann dreht sich so ganz langsam so ein Schraubverschluss auf.
Irgendwie. Ja, aber so ganz langsam. Also du hast kaum Gewinde dran an dem Teil, wenn es nachher raus ist. Und das, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn er so ein Taucherohr habt, wo hinten der Deckel aufgeschraubt ist. So in dem Stil geht das so ganz langsam raus und im Verhältnis auch irgendwie nicht groß. Und dann kommen natürlich dort die Alien raus, die in 2 Gestalten existieren. Einmal in einer Art, so aus den, weiß ich nicht, 50er, 60ern, so eine Art Mixer, also diese runden Formen.
Ja, stimmt.
Und auf der anderen Seite wirkte es so wie...
Da gibt es, glaube ich, so eine Design-Zitronenpresse oder
ja,
sowas.
Ja, genau, sowas.
So ein italienisches Studio war das, glaube ich, oder so. Das ist so ein Design-Klassiker und genau so sieht das Ding aus. Aber es ist ja dieser typische, diese Dreibeiner oder so heißen die ja, glaube ich, immer. Oder diese, ja, die kennt ihr bestimmt, die dreibeinigen Herrscher oder wie auch immer. Die sind eigentlich ganz witziges Design auch.
Und die Alien, die wirken halt so ein bisschen wie so ein Krakenverschnitt. Also so eine
ja, Cthulhu-mäßig ganz bisschen, ja. So ein
aber wie gesagt, spielt keine Rolle und dann geht es auch wirklich bumm zur Sache. Jede Menge Action und wir erleben im Prinzip nachher die Reise von Robert Und ich finde das so sympathisch, ganz am Ende hat er, gibt es so einen Bonusteil mit so Skizzen und dann hat er auch dieser Professor, der am Anfang dieses Observatorium leitet, also der diesen Mars-Zylinder da entdeckt, der heißt, wie heißt der? Ogilvy? Ein etwas sperriger Name und Thilo Krapp schreibt dann so am Ende, dass es einer seiner Lieblingsfiguren ist und dass er so ein bisschen traurig war, dass er so zeitig gehen musste. Also Spoiler, aber wie gesagt, er ist halt nicht die Hauptfigur, sondern eben dieser Robot. Und dann trifft man ihn, wie er zum einen seine Frau in Sicherheit bringt, dann ist es so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Sie ist natürlich dann logischerweise weg irgendwie und er muss sich alleine durchs Land schlagen. Es gibt hinten im Inneren des Buches auch so eine Landkarte, wie sich quasi diese Reise von Robert also stattfindet, also durch die einzelnen Orte und was er dort erlebt. Und wir sehen halt, wie die Menschheit versucht, der Sache in irgendeiner Form Herr zu werden, wie sie unterdrückt wird in gewisser Weise durch die Aliens, wie sie aber auch ihre Instinkte gegeneinander, also wie die Menschen sich plötzlich gegeneinander stellen, nur um derjenige zu sein, der überlebt, wie die Soldaten versuchen, die Sache da in Schuss zu kriegen oder unter Kontrolle zu kriegen. Wir erleben ja,
also man könnte sagen, so im Größten, also die werden eigentlich vor allem umgebracht, ne, die Menschen, das gibt halt so eine Art Laser, so einen Hitzestrahl und dann werden die halt alle vaporisiert oder wie auch immer, also sind nachher einfach nur so ein schwarzes Kohlestück, also es geht recht schnell die Auslöschung der Menschen dort innerhalb der ersten Tage. Ja, und das ist dann halt auch, eigentlich ist es ein bisschen die Geschichte, der Typ halt, der Robert, er flüchtet eigentlich die ganze Zeit vor den Aliens, will aber gleichzeitig halt irgendwie natürlich zu seiner Frau kommen, weil er hofft, dass die noch lebt, so. Und für mich war das auch so ein kleines bisschen das, was mir nicht so gefallen hatte, weil die, also ich finde eine Geschichte, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter nochmal aus, eine Geschichte wird meiner Meinung nach dadurch halt auch spannend, dass der Hauptcharakter die Handlung halt beeinflusst. Aber hier ist er halt eher oft so ein Spielball sozusagen. Also er ist oft nur der Beobachter und wird dann wie so ein Ball herumgeworfen irgendwie. Und es ist halt so, zum Beispiel am Anfang, die Außerirdischen kommen, er guckt sich das an und er überlebt eigentlich durch so einen Zufall als Einziger dann mehr oder weniger und muss dann halt fliehen. Und das bleibt dann eigentlich an der nächsten Stelle, bis er wieder fliehen muss. Und so wird halt die Geschichte sozusagen vorangetragen, also ohne jetzt wirklich so ihn als als wenn er, so ein bisschen, als wenn er keine Wahl hat.
Ja, so ein wenig der passive Spielball. Also das, was in diesem Hörspiel, diesem Klassiker wahrscheinlich so diese Reporter sind, die das von außen relativ kühl begutachten und sagen, oh, jetzt passiert das und das und jetzt passiert die und die Katastrophe und was für ein Leid und was für ein Elend, ist er derjenige, der von einer Seite zur nächsten geschubst wird und quasi berichtet, was er macht. Also er ist nicht aktiv im Sinne von, ich gehe jetzt los und vernichte die Alien. Er ist so ein wenig demoralisiert, glaube ich, also irgendwann dahin kommt, wo seine Frau hätte sein sollen, wo sie aber nicht mehr ist. Wie auch immer, lassen wir mal außen offen oder außen vor. Und daraufhin versucht er ja irgendwie so wie einen sicheren Hafen anzulaufen erstmal. Und das, was er dabei erlebt und diese Eindrücke, die werden in diesem Buch geschildert. Ich fand...
Ist aber trotzdem cool natürlich.
Ja, ne? Ja, cool. Das ist mein Reiz oder mein, wie soll ich sagen, diese Affektion, die ich gegenüber diesem Buch entwickelt habe, lag dann auch wahrscheinlich nicht mal unbedingt als Schwerpunkt auf der Geschichte selbst. Wie gesagt, das Problem, ich kannte grob, worum es geht, sondern einfach, wie er in diesem Buch, also er, Thilo Krapp, das umsetzt, wie er dieses mehr oder weniger bekannte Thema für den Leser nochmal so aufbereitet, dass es trotzdem faszinierend und irgendwie packend ist und einen bei der Stange hält, ohne zu sagen, also er hangelt sich nicht an bekannten Klischees lang, die man vielleicht kennt, sondern er bringt Kleinigkeiten rein. Also der Soldat, der da auch ein wenig skurril ist, der Pfarrer, nee, der, was war's? Ja, also
irgendwie Pfaffe oder
irgendeiner, also ein Gläubiger, der dann auch, also emotional ein wenig freidreht irgendwie so ein bisschen und das
und sie dadurch in Gefahr bringt natürlich.
Das fand ich halt dann spannend zu beobachten und auch dann auch immer wieder der Versuch dann eben der Streitkräfte da oder dieser Flotte da irgendwie der ganzen Sache Herr zu werden und dann die Kleinigkeiten, also was dann die Aliens eigentlich, ich meine, jeder muss einen Grund haben. Also wenn ich irgendwo auf einen Kontinent einmarschiere, sagen wir mal, bleib mal bei den Kolonialmächten halt, dann will ich von denen irgendwas und sei es nur Gold oder irgendwelche Rohstoffe und natürlich wollen die Aliens auch irgendwas, wobei das ein wenig am Ende, wie auch im Hörspiel selbst, so ein wenig im Dunkeln bleibt, was sie genau wollen. Also es wird zwar dann ein wenig bebildert, was sie quasi antreibt, was sie dort machen, aber es kommt halt nie zu dem, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, was es dann so plausibel macht, diese Begründung, was machen diese Aliens oder diese Marsmenschen, diese Marsianer dann tatsächlich auf der Erde, das bleibt halt so ein bisschen, wie immer, ein wenig offen, und dadurch aber wird es halt nicht unplausibel. Ne? Es kommen halt nur welche, die machen etwas, und am Ende passiert etwas, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hätte, außer man kennt die Geschichte. Aber das ist, glaube ich, der Reiz, der große Reiz dieses Buches.
Ist eigentlich natürlich auch ein bisschen diese Auflösung, also ich finde die immer sehr, sehr cool irgendwie eigentlich, aber natürlich ist sie auch so ein bisschen aus heiterem Himmel, und aber ich glaube, das war bei den Filmen eigentlich auch immer, oder ja, das, was ich gesehen hatte jedenfalls, da war es auch immer genauso, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist eigentlich ein übermächtiger Gegner. Und dann passiert halt was Unvorhergesehenes, was dann, ja, was
ja,
dann.
Das, ich glaube, aber das ja, ist das der also, Punkt. Ich glaube, die Auflösung, ich versuche es gerade mal zu zählen. Also, der kämpft, sagen wir mal, vergessen, wie viele Seiten das sind, über, kriegt man das schnell raus? Wie schnell? Stehen natürlich.
Ja, also, jedenfalls über 90% wahrscheinlich kämpft er, ne? Ja,
95% versucht er irgendwie, da kämpft er, da ist er da voll bei der Sache, versucht irgendwie, der ganze Sache Herr zu werden und versucht.
Oder rennt halt weg oder so, ja.
Ja, genau. Irgendwie. Und dann ist es halt so, und dann ergibt er sich. Also er ergibt sich seinem Schicksal, und das ist aber auch der Punkt, oder in dem Moment, wo es dann quasi aufhört, das Buch. Also wo dann Schluss ist, wo man zu einem Ende kommt. Es sind, ich habe mal geguckt, insgesamt 144 Seiten, eher so gefühlt, hinten ist noch ein bisschen Bonusteil, 130 Seiten lang kämpft er, man sieht die Aliens, und in dem Moment quasi, wo er innerlich aufgibt, dann löst sich dieses Buch in Wohlgefallen auf, in der bekannten Art und Weise, und ist jetzt kein Kritikpunkt, ich meine, weil das ist ja das, was das Material hergibt, aber macht die Sache ein wenig dann so, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man weiß, okay, man ist dem ein bisschen mehr verhaftet, also man möchte etwas mehr haben, und plötzlich ist Schluss, aber macht es halt so in zumindest plausibel, weil alles, was bis daher passiert ist, ist nachvollziehbar, ist motiviert, also von den Beweggründen, und das reicht dann oft aus und ist toll gemacht und toll in Szene gesetzt. Also,
ja, also du hattest gerade nochmal sowas gesagt, dass die Aliens ja wie so eine Art, ja, die, als wenn es eine Kolonialisierung der Erde sozusagen ist. Und das, ja, da muss man auch nochmal im Hinterkopf haben, wann das halt erschienen ist, damals das Buch, das Originalbuch. Also ja, England war halt eine große Kolonialmacht, und so das kann das Ganze halt auch als so eine Art Satire oder auch Kritik vielleicht auch aufgefasst werden. Also so war es damals jedenfalls von H.G. Wells wohl gemeint.
Also der Spiegel der Zivilisation im Prinzip, also was wir als Menschen machen, wo wir in Länder, also wir als Menschheit, in irgendwelche Länder einmarschiert sind und gesagt haben, einfach weil ihr, ich sage es mal, Eingeborene seid, nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand wie wir, dann müsst ihr euch unter uns unterwerfen. Und so ist das ja der gleiche Spiegel. Und trotzdem hat dieses Buch es halt geschafft, dass die Leute immer noch Angst haben vor der außerirdischen Invasion, in gewisser Weise. Also das ist halt, darf man auch nicht vergessen. Das ist schon ein tolles Buch, wo ich mich immer frage, bevor wir vielleicht nochmal zum Artwork ein bisschen kommen, hier steht wieder drauf Graphic Novel. Na gut, das Buch, also der Ursprung war eine Graphic Novel. Ich finde das immer ein sperrigen Begriff, weil es ist ein gutes Comic, und ich weiß nicht, ob manchmal dieses Graphic Novel für die ältere Generation, die diesen, den darf ich nicht nennen, Sender hören, die spricht es an, weil sie dann damit sagen, okay, das ist mehr Buch als Bilderbuch. Aber vielleicht schreckt es andere wirklich auch ab.
Ja, aber ich glaube, genau darum geht es, dass es halt ins Feuilleton kommt und halt in den Radiosendern überhaupt gesendet wird. Ich glaube, dafür tut dieser Begriff Graphic Novel schon einiges. Ja, ist ja jetzt auch eigentlich relativ etabliert, wobei ich mal gehört habe, dass die Comicverlage jetzt auch teilweise so ein bisschen da wieder gegensteuern, weil sie gemerkt haben, dass dieses Graphic Novel Ding jetzt auch nicht so verkaufsmäßig jedenfalls der Heilsbringer ist. Das ist halt nochmal immer diese, wie soll ich sagen, die Wahrnehmung ist immer eine andere, wenn man halt sieht, okay, das ist jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, Tagesspiegel oder so gefeatured und im Radio. Das heißt halt immer noch nicht, dass es dann wirklich in den Verkäufen sich so richtig widerspiegelt, weil die Leute, die halt regelmäßig in den Comicladen gehen oder so, für die ist halt, wie du schon meintest, Graphic Novel auch manchmal eher ein hinderliches, also
ein wenig rotes Tuch. Mein Auslöser war halt zum ersten die doch sehr sympathische, wenn auch, wir haben im Vorfeld ein wenig gesprochen, für mich so leicht skurrile Figur des Thilo Krapp. Also, naja, skurril, doch, da ist schon, also für mich, als das darf ich ja sagen, wie ich ihn empfinde, Künstler, ein bisschen ein Sonderling, also in diesem Interview, das seht ihr dann auch, guckt euch mal an, rennt er dann so.
Ach, das ist ein Video-Interview?
Nee, also das Bild, was da in diesem Artikel mit beigepostet ist. Ich glaube, der war auch irgendwo in irgendwelchen Interviews, müsste man bei YouTube mal gucken. gucken, aber rennt an diesem Norweger-Pulli rum. Das wirkt schon etwas, in der heutigen Zeit etwas skurril. Man merkt auch, ich glaube, in dem Interview sagt er das auch, also er mag auch diese Zeit, also dieser, ja, weiß ich das. Der ist so ein wenig, der verhaftet, und man merkt auch, mit welcher Liebe und Detail er nachher an dieses Buch herangegangen ist. Er hat auch gesagt, also, dass er nach England gefahren ist und dann sich die Sachen angeguckt hat und dann einfach hier in dem Skizzenbuch sind es genau. Türknöpfe, Verzierungen an Häusern. Das merkt man diesem Buch an, dass das strotzt halt vor Details in der grafischen Umsetzung, was die Bauwerke angeht, wo es manchmal, aber wie gesagt, das ist glaube ich auch so ein Problem, ich weiß nicht, wie gut du Pferde zeichnen kannst, die sehen jetzt nicht schlecht aus, also sind jetzt nicht so schiefe Ackergäule.
Also Pferde gelten schon bei Zeichnern so mit als das Schwierigste auf jeden Fall.
Ja, und hier merkt man, die also für mich jetzt zumindest, die sind vielleicht nur zu 95% getroffen, die haben einen leicht schrägen Touch manchmal, so von gerade von vorne geht's, aber sobald sie irgendwie in Pose sind oder ausbrechen irgendwie, dann wirken die ein wenig skurril, aber darum geht's auch. Es geht nicht um die Pferde in diesem Buch, sondern es geht um die Technik, also die Invasion dieser Marsianer. Es geht um das Flair, das man hat, dass man das Flair dieser Zeit einfängt und alles, was so an Background ist, an kleinen Kulissen, an Gebäuden, an Details beim Rad, also in einem Rad zum Beispiel, also im Fahrrad.
Kleidung,
also
ja, ist extrem
Kleidung
auch natürlich, ne? Diese Hüte.
Mit sehr, sehr viel Liebe zum drauf. Detail. Und er hat ja alles selber gemacht, also die Adaption quasi vom Buch zur Graphic Novel. Er hat es gezeichnet, wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Es wirkt alles ein wenig wie Bleistiftzeichnen, vielleicht mit dunklen Wasserfarben koloriert, sind dann doch dazu, oder Helge, dazu übergegangen.
Ist wahrscheinlich digital halt mit so einem Wasserfarben-Stiftspitze oder sowas.
Genau. Vor Details, es sieht für einen, wie gesagt, ich bin sonst eh ein Fan von so Schwarz-Weiß-Geschichten, sehr, sehr gut umgesetzt und man vermisst auch nichts. Und irgendwie hat es vielleicht auch, gerade weil es eben so diesen Graustufen Schwarz-Weiß umgesetzt ist, auch so diesen, unterstreicht es so diesen Nostalgie-Charakter, den man, also die Älteren unter uns vielleicht nur so aus Schwarz-Weiß-Verfilmungen kennen irgendwie.
Genau, also da will ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Also ich finde halt wirklich diese, also die Zeit, wie du schon meinst, ist halt wirklich gut eingefangen. Und witzig ist halt auch, dass zum Beispiel diese ganzen Mars-Maschinen sehen halt auch so ein bisschen nach so einer Retro-Version von Science-Fiction aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie an aktueller Technik oder Formsprache bedient, sondern es sieht halt wirklich eher halt auch aus wie eine, ja, wie eine alte, also das ist ja eh immer witzig, wie sich halt früher Leute bestimmte Sachen vorstellen und dann jetzt halt, ne, immer geprägt durch die Zeit, in der man gerade lebt und so. Und das finde ich halt ganz, ganz cool. Was nochmal ganz kurz zum Artwork. Ich fand ein bisschen, dass die dunklen Seiten leider ein bisschen so absaufen, also dass es dann manchmal fast ein bisschen zu dunkel ist. Ich glaube aber, das liegt auch ein bisschen an diesem Papier.
Das ist halt, so glaube ich, halt, das so ein ist bisschen nicht,
ja, auch es ist halt auch irgendwie, genau, eher ein bisschen fast Recycling-Papier oder ungestrichenes Papier jedenfalls. Und das, also das kenne ich selber auch, dass dann manchmal alles dunkler wird, als man es auf dem Bildschirm hatte. Ist jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Ist nur, wenn man es, sagen wir mal, im Dunkeln, also gerade diese Nachtszenen, und wenn man das im Dunkeln vielleicht auch so mehr oder weniger liest, dann erkennt man halt manchmal nicht so alles unbedingt. Was ich halt auch nochmal vielleicht zum Artwork sagen will, was ich wirklich sehr schön finde, das Cover und auch die Kapitelseiten oder die redaktionellen Seiten, sage ich mal, die haben halt immer so eine Jugendstil-Elemente, sind so irgendwie so ein bisschen verziert und so, und selbst das Impressum hat dann noch irgendwelche Rahmen und so. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes Gesamtwerk, kann man sagen. So. Hast du noch was dazu zu sagen? Sonst hätte ich noch eine...
Nee, ich hatte das bei Huntingdown Comics schon mal ganz kurz angeteasert, auch so dieses Cover, wie das gestaltet ist, das hat mich halt auch wieder an so eine Prachtausgabe von Jules Verne erinnert, also da fehlt genau. Vielleicht noch ein bisschen das Relief, also was bei dieser Prachtausgabe war, und ein bisschen Goldschnitt und sowas, aber der Touch dieser Zeit, also dieses etwas mehr Wert auf das Äußere legen, das wird auch mit diesem Buch rein äußerlich gut eingefangen, und ich muss sagen, insgesamt, wie du schon gesagt hast, also das Papier wirkt gut, wobei ich glaube fast, das ist nicht das Papier, sondern man hat dann nochmal eben mit diesem, ich sag mal, beige Holzfasern, das drauf gedruckt.
Das ist drauf gedruckt,
das,
ne?
Das ist nicht authentisch, weil es gibt auch hellere Flächen, da ist das nicht so, aber es wirkt, es gibt halt trotzdem so einen leicht angegebten Touch dieses Papiers, was das Buch auch wieder so ein wenig retro älter werden lässt, was gut rüberkommt und was diesem Ganzen halt so dieses auch optische Flair eines guten Buches vermittelt.
Ja, genau. Es ist nämlich auch nicht wirklich schwarz-weiß sozusagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass da so ein bisschen irgendwie Rotanteil oder so, also alleine schon durchs Papier oder so, also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass da, ja doch, man sieht es hier auch, manchmal sind sogar wirklich, ist richtig rote Sprechblasen und sowas dabei. Insofern nicht dieses typische kalte Schwarz-Weiß, sondern so ein bisschen wärmer. Wenn ich nochmal kurz eine kleine Kritik, die mir So eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich schon mal öfter kritisiert habe. Ich finde, hier ist es wieder leider oft so, dass man auf den Bildern das Gleiche sieht, wie das, was in den Textkästchen erzählt wird. Und also mir geht es jedenfalls immer dadurch so, dass es so ein bisschen diese Doppelung macht es für mich immer ein bisschen langweilig, das zu lesen. Oder besser gesagt, man nimmt den Leser auch, finde ich, nicht wirklich ernst oder traut ihm nicht die eigene Interpretation der Bilder zu. Also man unterfordert ihn sozusagen ein bisschen. Also da gibt es hier so Beispiele halt, zum Beispiel, ich stieß auf ein verlassenes Boot. Man sieht halt im See halt ein verlassenes Boot. Oder ich schaffe es ans Ufer und er kommt gerade aus dem Wasser raus. Also es ist immer, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es sich halt um so eine Art Tagebuch handelt. Und vielleicht, es ist halt einfach auch schwer, wenn ein Typ alleine unterwegs ist, dann noch irgendwie das Ganze mit Text zu füllen, wenn er keinen hat, mit dem er sprechen kann.
So ein wenig aber, redundant also, erzählt, aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, oder wenn er dann so verdutzt guckt, ne, und dann, also siehst du ihn so weit aufgerissenen Augen und dieser Striche so um den Kopf herum und dann ein Gedanke ergriff von ihm, von mir besitzt. Also hätte man auch genau. So gesehen. Aber die Frage ist halt manchmal, vielleicht hat der Autor das auch gesehen, aber der Verlag oder das Lektorat gesagt, naja, wir können jetzt nicht.
Wir brauchen mehr Text.
Ja, wir brauchen mehr Text. Das klingt jetzt blöd, aber wir können jetzt nicht ein Buch machen, wo man bloß durchblättert. Dann ist es ein Bilderbuch.
Das kann schon sein. Ich glaube, es gibt bestimmt auch viele, die das nicht so sehr stört wie mich. Aber also wenn man sich halt einfach selber so viel mit Comics beschäftigt und ich will ja auch, das ist ja sozusagen unser Anspruch auch für die Hörer, dass die, also wenn jetzt hier irgendwelche
drauf achten,
selber mal was machen. Ja, oder wenn die da heute auch selber mal was machen wollen oder so. Also ich glaube einfach, was man manchmal gar nicht so richtig merkt, warum ist jetzt was gut geschrieben oder warum ist was nicht so gut geschrieben? Ich glaube, es liegt halt oft an wirklich so Kleinigkeiten. Das ansonsten halt, wie gesagt, die Geschichte alles cool und so. Vielleicht noch, das ist so eine kleine, nicht Anekdote, aber das wurde mal bei Big Bang Theory, gab es so eine Folge, die fand ich ganz witzig, da zwingen sie sozusagen diese Penny, diese Mitbewohnerin da oder diese, ja, ihr wisst schon, kennt ihr wahrscheinlich, die zwingen sie dazu, so mehr oder weniger Indiana Jones sich mal anzugucken und die sagt dann, naja, eigentlich wäre alles genau so passiert, wenn Indiana Jones da jetzt gar nicht dabei gewesen wäre, also er hat eigentlich gar nicht zur Geschichte beigetragen und dann wundern die sich und probieren immer dagegen zu argumentieren, aber anscheinend ist es halt wirklich so, dass die Handlung halt nicht durch den Hauptcharakter vorangetragen wurde und dann sind sie irgendwie dann total deprimiert, die halt die Nerd-WG und so ein bisschen halt.
Aber sie sehen, dass das gemein ist, die sehen halt auch ein, dass sie eigentlich recht hat. Ne? Das,
genau.
Das ist ja, ja so nicht so, dass das, also die hatten halt so einen verklärten Blick auf diese ganze Geschichte und fanden die toll und Penny hat es also ein wenig für sie ruiniert.
Genau, und so ein ganz bisschen ist es halt hier auch, aber das liegt natürlich jetzt auch nicht an Thilo Krapp, sondern ein bisschen an dieser Geschichte an sich, weil die eigentlich jetzt zur Besiegung zum Sieg gegen die Maschinen oder gegen die Marsianer und halt auch dieses, was ich schon gesagt habe, dass man so ein bisschen wie so ein Ball irgendwie hin und her geworfen wird oder wie, weiß ich nicht, so eine Wasserrutsche oder Achterbahn oder so, ist es halt eigentlich, ist eigentlich fast egal, was der Hauptcharakter da macht, der ist eher der Beobachter oder
der ist nur aber der Grund, warum der Leser in dem Moment erfährt, was dort passiert ist, weil er es gesehen hat. Aber.
Genau, und natürlich ist es ja auch wichtig wegen den Einzelnen, also es wird natürlich dadurch auch emotionaler, da ist diese Frau und so und oder seine Frau und die Leute, die er kennenlernt, also es ist schon alles cool, sind bloß ein paar Gedanken, die mir so gekommen sind noch.
Also was wir noch erwähnen müssten, ist vielleicht, es ist beim Egmont Graphic Novel, wie heißt denn das denn, wie Verlag erschienen?
Ja, Egmont Graphic Novel, genau, das ist sozusagen Imprint. Der Imprint von Egmont. Hm.
144 Seiten Hardcover für 28 Euro. Nicht ganz billig eigentlich.
Aber ein schönes Paket.
Aber ein eigentlich. Schönes Buch. Vom Format her so ein bisschen größer als DIN A4. Ne? Ist das so? Oder ist es ungefähr DIN A4?
Nee, ist kleiner, glaube ich.
Warte mal, ist kleiner als DIN A4. Hab noch eine Seite. Wir haben beide, glaube ich, ja, ein wenig kleiner als ein DIN A4. Mhm. Aber so in die Richtung. Lohnt sich. Und wie gesagt, mit meinen Einschränkungen am Anfang, bekannte Materie, etwas skeptisch rangegangen. Ein sehr, sehr lohnendes Lesevergnügen am Ende. Bleibt bloß noch eine Bewertung abzugeben. Es hat ein paar Mankos, kleinere Mankos. Insgesamt trotzdem für mich 8 Punkte. Mhm. Gefällt mir sehr gut und kann man wirklich bedenkenlos empfehlen. Für Fans der Krieg der Welten sowieso und auch für Leute, die ein bisschen den Blick haben für deutsche Comic-Künstler neben Helge, gibt es noch ein, zwei Thilo Krapp kann man sich anschauen. Es macht wirklich Spaß und es ist ein schönes Artwork. Wie du schon sagtest, vielleicht nicht gerade im Dunkeln vorm Schlafengehen mit einer kleinen Funzellampe lesen. Da geht vielleicht das ein oder andere an Details verloren. Aber ansonsten sehr, sehr detailreich. Und hinten, wie gesagt, gibt es dann nochmal so eine kleine Art Gallery, ein kleines Skizzenbuch. Also was er dann in seinen Skizzen da so gemacht hat, selbst mit einer Handschrift. Er hat übrigens eine sehr schöne Handschrift, die auch so ein wenig retro, also schnörkelig verschlingert wirkt. Finde ich immer schön. Ich mag Handschriften, die gut sind.
Eine schöne Sauklaue würde ich es aber nennen, weil alles lesen konnte ich nicht. Also sieht schön aus, aber konntest du das alles lesen? Ich habe da manchmal...
Nee, manchmal muss man zweimal lesen, ne? Aber dann ergibt sich das. Aber ja, aber das
aber sieht cool
ist
aus,
ja auch für ihn, aber trotzdem, es wirkt halt, das ist wie wenn du so dieses Xütterlin liest oder dieses alte deutsche Schreibart, muss man halt sich einlesen, dann kriegt man das schon hin. Und dann nochmal so eine Charakterstudie der Hauptcharaktere und so ein kleines Wort vom Autor dazu und dann auch so die Kleidung der Zeit, also was er sich dabei gedacht hat und wie die aufgebaut sind und eben alles so rundum,
ja, sowas ist immer cool.
Schön
finde ich auf jeden Fall immer ein schöner Bonus. Ja.
Kleine Mini-Biografie zu Herbert George Wells und Thilo Krapp. Sehr, sehr schön gemacht. Bei dir, die Bewertung, gehst du mit mir konform oder würdest du noch rauf oder runter gehen?
Ich würde jetzt eher 7 von 10 sagen, wegen den Einschränkungen, die ich gesagt habe. Wobei, wie gesagt, für mich ist 7 von 10 halt immer noch auf jeden Fall ein Gut. So, also ein gutes Ding hier. Also hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht. Wir müssen halt, ich muss immer ein bisschen dagegen gehen, weil sonst...
Nee, das ist ja vollkommen okay.
Der Durchschnitt immer zu hoch. Hat mir aber wirklich richtig gut gefallen. Am liebsten würde man, vielleicht treffe ich ihn ja auch irgendwann mal und dann nochmal ein paar Fragen dazu stellen. Das ist echt ein schönes Ding und cool, dass deutsche Künstler auch so richtig so coole Sachen machen, ja.
Wäre sicherlich auch ein Buch, das wahrscheinlich dann bei irgendeinem ausländischen Verlag oder einem anderen Verlag erscheint, mit wäre mal interessant, wann
das oder vielleicht halt auch wieder so ein Ding, was man vielleicht mal jemand in die Hand drücken kann, der jetzt nicht der typische Comicleser ist.
Denke ich auch, weil das ist halt so aufgrund der Materie einfach. Und weil es natürlich eine Graphic Novel ist, ne? Nicht nur einfach ein Comic, sondern eine Graphic Novel. Nee, Quatsch, aber das ist so, das liest sich gut und wer da so eine gewisse Affinität zu dieser Art von Sci-Fi hat, die nach 100 Jahren immer noch irgendwie aktuell ist und die man sich...
Ja,
es wäre mal interessant,
witzig, ne? So eine... Ist irgendwie Sci-Fi, aber dann mit Kutschen und
mit,
so, ne?
Mit Retro-Aspekten,
ja. Genau, was zu der Zeit aber ja gar nicht Retro war, sondern Zahn der Zeit. Also es ist wirklich... wirklich abgefahren. Und natürlich hat es auch so ein paar, also von der Bildsprache jetzt nochmal, hat es wirklich auch ein bisschen was von, wie heißt der nochmal, unser deutscher Regisseur, der immer Independence Day und so macht, wie heißt
Roland
der nochmal?
Emmerich?
Roland Emmerich, genau, weil da wird halt schön die London Bridge und der Tower of London wird schön gesprengt und so. Also das sind halt auch so ein paar so eine, ja, schon fast actionfilmmäßige Momente gibt es da halt auch.
Wobei mir da, das ist auch so eine Szene, ganz kurz als letzten abschließenden Gedanken, wo diese Flotte nachher auch angreift, das hat dann auch, wie du schon sagtest, so diesen US-Pathos vielleicht, weißt du, also wo das Schiff,
gegen Godzilla,
wir können nichts machen, weißt du, also rammen wir mit dem Panzer, irgend so ein Kriegsschiff, fahren wir halt komplett rein, egal was es soll und versuchen ihn irgendwie zu vernichten. Also ja, allein das ist schon gut anzusehen irgendwie. Deswegen macht es auch Spaß, das Buch. Und textmäßig ist es halt auf einer Ebene geschrieben, auch wo es hier und da zwar etwas mehr Text ist, aber es sich trotzdem immer flüssig liest und eigentlich die ganze Zeit einen bei der Stange hält. Oder hast du für dich jetzt mal so als rückblickend betrachtet das Gefühl gehabt, immer mal so ein bisschen abgeschwiffen und gesagt oder abgeschweift und gesagt, lese ich morgen weiter? Das hat schon eine gewisse Abgeschwung. Ja, das wollte ich so nicht sagen, aber.
Nee, null. Ich hab's die ganze Zeit. Das ist halt leider, muss man sagen, wenn es halt eine Adaption ist, man wartet dann immer auf bestimmte Stellen, also diese, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber auf das wirklich Zusammentreffen von Außerirdischen und ihm, da hat man halt schon so ein bisschen drauf gewartet, diese Szene, die man auch aus dem Film irgendwie kennt. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn man schon, ja, eigentlich, man kennt halt schon den Ausgang und ist trotzdem irgendwie halt daran interessiert, wie halt, wurde es hier halt umgesetzt. Aber kein bisschen, also weil es liest sich auch relativ schnell, ne? Was würdest du sagen? 1,5 Stunden oder so hat man es durch?
Ja,
oder so?
Ja, ich denke schon. Genau. Und da habe ich immer schon, also da blättert man immer schon mal zurück und nimmt sich noch ein bisschen Zeit und guckt nochmal, wie die Zeichnungen sind und wie sich das entwickelt und sowas. Und es gibt auch ein paar Sachen, die dann so ein bisschen offen sind, gerade so dieser, ich sag, Dornenrankengewächse, die am Ende dort überall aus dem Boden sprießen. Da wird dann gar nichts mehr dazu gesagt, fand ich ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, das sind so diese Momente. Ein Buch für mich ist ja dann, glaube ich, auch ein gutes Buch, also jetzt unabhängig von dem Buch, wenn halt Fragen offen bleiben und man eigentlich gerne wissen wollte, wie es weitergeht. Und das packt dieses Buch, also schafft dieses Buch auch, obwohl dieses Thema halt, wie gesagt, schon über 100 Jahre alt ist, großartig gemacht. Lohnt sich auf Fälle. Ich überlege gerade, wie gesagt, ich suche dieses Hörspiel nochmal raus. Ich glaube, auf YouTube hatte ich das schon mal gefunden.
Ja, da hätte ich jetzt auch fast Bock nochmal das anzuhören.
Ich überlege gerade, vielleicht im Vorfeld das Hörspiel erst hören, dann weiß man grob, worum es geht, ohne eigentlich gespoilert zu sein. und dann das Buch lesen und dann merkt man, was der Autor gemacht hat. Dazu müsste man vielleicht noch das Buch lesen. Ach, keine Ahnung.
Das Gesamtpaket
und sich das anschauen dann. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal schnell nebenbei gucken, Krieg der Welten, H.G. Wells, wie viele Seiten das Originalbuch eigentlich hat, Krieg der Welten. Wird hier immer noch aufgelegt, gibt es irgendwo als ganz einfache Paperback-Variante.
Wird ein ganz schön langer Podcast, aber
DTV.
Gut.
Ja, wir sind auch fast, ihr seid schon fast durch mit der ganzen Geschichte.
Das Taschenbuch,
was ich gefunden habe, hatte 328 Seiten. Also ist dann doch schon mal nochmal, hätte ich gedacht, es wäre kürzer, irgendwie ein bisschen minimalistisch. Aber manchmal kauft man auch Bücher, die haben 300 ein paar Seiten, dann ist es hier so in Blindenschrift gedruckt und auf ganz dicken Papier und man denkt irgendwie, man hat viel mehr bekommen und liest dann doch ganz schnell durch. So, abschließender Gedanke, Krieg der Welten, immer noch aktuell, lohnt sich zu holen. Genau, Daumen hoch. Guckt es euch einfach mal im Besuch, das dürfte sogar wahrscheinlich in jedem mehr oder weniger gut sortierten Buchladen sogar stehen. Und wenn nicht, könnt ihr mal fragen, das wird problemlos bestellt, dann habt ihr es am nächsten Tag da. Ihr müsst es ja auch nicht immer nehmen, wenn es euch dann doch nicht gefällt, aber schön wäre es schon. Also, ihr müsst nicht kaufen, aber ihr könnt, alles optional. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und
unterstützt die deutschen Zeichner und Comicautoren.
Ach, die verdienen sich doch alle dumm und dusselig. Die sind doch alles Millionäre, stimmt's?
Das stimmt.
Nee, Quatsch. Also, das ist schon mal eine Sache.
Was könnte ich dagegen sagen?
Ja.
Ich fahre dann nachher wieder mit meinem Fahrrad
fahren. Also, James, fahr schon mal den Maserati vor. Ich muss noch Brötchen kaufen. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss, bis bald. Bis sehr bald.